Es geht los, Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinot Talks.
Hallo liebe Community, ich bin Stevino, herzlich willkommen zu einem weiteren Stevino Talks Game of Thrones Special. Eigentlich wollten wir das schon viel früher machen, aber ihr wisst ja, Zeit und Freizeit und bla 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 bla. Wir wollen gar nicht deprimierend in die Vergangenheit gucken, sondern uns rückblickend an der 7. Staffel von Game of Thrones erfreuen. Es ist so viel passiert. Und bevor wir darauf eingehen, möchte ich gleich mal sagen, dass ich relativ erschrocken bin, weil mir nämlich gestern das Drehbuch der 8. Staffel verlinkt wurde, beziehungsweise scheinbar wurde ja die 7. Staffel komplett geleakt im Vorhinein. Das hat ja der Georg beim letzten Mal auch bestätigt. Und aus derselben Quelle kommt scheinbar irgendwie der Ablauf für die 8. Staffel. Ich habe das zuerst gar nicht ernst genommen und reingelesen. Und es klingt alles sehr, sehr authentisch. Von daher weiß ich jetzt schon, wie es ausgeht. Ich bin halt jetzt unspoilbar einfach. Und fühle mich damit noch mehr als Lich King als sonst, weil ich weiß jetzt, wie es ausgeht. Und was ich aber echt nicht so schlimm finde in diesem Fall, weil das ist immer was anderes, wenn man das liest oder wenn man das sieht. Von daher, naja, wir reden nachher noch drüber. Es geht erstmal um die 7. Staffel jetzt. Meine zwei Pappnasen vom letzten Mal sind wieder mit dabei. Das war ja eigentlich echt eine schöne Runde. Von daher, Namen Balnazar, Namen Georg.
Guten Abend.
Und?
Ja, jetzt seht ihr mich natürlich in einem völlig anderen Licht, weil ich weiß, wie es ausgeht, ne?
Georg, kannst jetzt deine Community erpressen.
Du hast mir letztes Mal erzählt, dass du dir zumindest die ersten Folgen der 7. Staffel auch durchgelesen hast und damals auch gesagt hast, ja, das ist genauso, wie es in dem Leak stand. Grognak hat das mit allen Staffeln so gemacht und wusste immer vorher, was passiert, und das scheint ja auch 1:1 gestimmt zu haben, oder? Hast du auch schon von diesem Leak der 8. Staffel gehört?
Mir ist derzeit noch kein Leak bekannt, weil in den Bereichen, wo ich bisher meine Leaks herbekommen habe, ist noch nichts drin, und deswegen glaube ich, dass es mehr Fanfiction ist. Ich glaube nicht, dass die Drehbücher draußen sind. Die kommen erst im Oktober, beginnen die Drehbucharbeiten, die werden vorher erst zugeschickt. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt schon ein Drehbuch gibt.
Ja, weiß ich nicht. Es klingt sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Ich würde jetzt auch sagen, warum?
Ja.
Aber das scheint, also meiner persönlichen Ansicht nach ist das, die Frage habe ich mir halt auch gestellt. Hab gesagt, wie kann das sein, dass das Drehbuch noch nicht mal geschrieben ist? Aber wahrscheinlich ist, wenn die jetzt anfangen zu drehen im Oktober, wird das Drehbuch schon fertig sein. Und ja, ich meine, wie kommt man da sonst dran? Bei dem 7. hieß es anfangs ja, bei dem Leak, die haben die Dreharbeiten begleitet quasi und darauf basierend dieses Leak zusammengeschrieben. Aber das kann ja in dieser Präzision eigentlich auch nicht sein, oder?
Wie gesagt, mein Verdacht, habe ich letztes Mal schon erzählt, ist, glaube ich, dass die Sachen immer dann, wenn sie in digitale Verarbeitung geht, in die Endproduktion, dass dann die Leaks rauskommen. Deswegen erwarte ich, dass im Januar, im Februar dann so langsam die ersten richtigen Leaks rauskommen werden.
Also ich bin gespannt, wenn das, wie gesagt, ich habe mir das intensiv durchgelesen. Ich finde, es klingt unglaublich wahrscheinlich, dass es genau so kommt, weil es auch wirklich Szene für Szene detailliert beschrieben ist, was passiert. Von daher, ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist, ob da jemand Einsicht hat, ob da irgendwie eine interne Quelle ist, whatever. Wenn das so kommt, wäre das eine mega 8. Staffel und ein interessantes Ende, um nicht so viel darüber sagen zu dürfen, wollen, tun. Wie hat euch rückblickend die 7. Staffel gefallen, Jungs?
Lass mal beinahe mal anfangen.
Oh Gott.
Balle, hau raus.
Balle. Also, den hatte ich noch nie, danke.
Balle.
Eine komische Verunstaltung meines Namens gelesen,
Balle.
Aber das ist neu.
Ja.
Also overall war ich unglaublich zufrieden. Ich hatte dich ja direkt am Montagmorgen irgendwie im Facebook angeschrieben, so von wegen, Alter, ich bin gerade viel zu gehypt, so nach dem Motto.
Ja.
Also wirklich saugute Staffel. Es gab natürlich auch ein paar Elemente, die mir nicht gefallen haben, ein paar Elemente, wo ich mich richtig drüber aufgeregt habe, wo ich mich teilweise immer noch drüber aufrege. Und so in die Richtung. Aber overall war ich super zufrieden, war eine super Staffel, ein super Finale. Und kann ehrlich gesagt auch das Jammer an manchen Stellen über die Staffel nicht gehen. Also. Aber da reden wir vielleicht lieber gleich mal drüber dann.
Ja, genau, können wir. Das ist auch der Plan. Ja, nochmal, mach mal eben Georg, was Georg dazu sagt.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich bin also schon sehr zufrieden mit der Story und mit der Staffel insgesamt. Also für mich ist es so ein bisschen wie die Verfilmung von Alimania, wenn man das so sieht. Benioff und Weiss konnten mit dem Material richtig gut was anfangen und es gut verfilmen und eine richtig epische Geschichte daraus machen. Und ich sage mal, ohne das Material ist die Geschichte sehr gut. Die Bilder sind erstklassig. Das heißt, für mich ist die Story jetzt mehr eine 7 von 10 und die Bilder waren eine glatte 10 von 10. So würde ich es bewerten.
Was hat das mit Alimania zu tun?
Also bei Alimania hast du ja die Hauptarbeit gemacht und danach haben es irgendwelche Leute bei YouTube verfilmt sozusagen.
Genau, Fans.
Und ja. Für mich ist eben Benioff und Weiss machen genau das. Sie nehmen das Material, was vorhanden ist und konnten das hervorragend filmisch umsetzen. Ich finde es aber nicht, dass sie die besten Schreiber überhaupt sind. Das sind sie leider nicht. Sie sind sehr gute Schreiber, aber es fehlte so ein bisschen was in dem Richtung, meiner Meinung
ich
nach.
Ich muss ja sagen, dass ich finde, dass die Kritiker mit der Sache ein bisschen zu hart ins Gericht gehen. Ich weiß gar nicht, ob man sich so ein bisschen verzettelt hat, was die Erzählweise anging. Und dass es deshalb so viele Leute sich darüber aufregen, weil es ein bisschen schneller erzählt wird diesmal. Ich habe ja so das Medienecho verfolgt, irgendwie, da gab es diverse Kolumnen, wo ich auch immer das Gefühl habe, ja, da sucht man jetzt irgendwie so eine Möglichkeit, sich darüber zu echauffieren, weil negative Schlagzeilen oder Geschichten verkaufen sich ja besser als positive. Ich habe da ein paar Kolumnen gelesen bei T-Online, bei Spiegel, wo ich echt richtig mad war beim Lesen. Weil mich richtig drüber aufgeregt habe, weil das irgendwie so populistischer Bullshit ist. Also Fakt ist halt, finde ich persönlich, dass die 7. Staffel sehr viel schneller ist als der Rest. Da ist halt die Frage, ob man das den Machern anlasten kann oder George R. R. Martin, weil die bisherige Erzählweise halt relativ langsam war und sehr auf Charakterentwicklung und teilweise auch ein bisschen langatmig. Also wenn ich allein an die Geschichte von Arya denke, irgendwie ihre Ausbildung beim gesichtslosen Gott, das war ja teilweise so schleppend, dass du dich gefragt hast, passiert da mal überhaupt mal irgendwas? So, und jetzt, wo daran das jetzt genau liegt, ob sie sich irgendwie mit der Zeit so ein bisschen überworfen haben und nicht mehr die Zeit dazu haben jetzt, was ich überhaupt hätte nicht schlimm gefunden, sollen sie ja 2 Staffeln mehr machen und sich mehr Zeit lassen? Weil es ist halt schon Bruch drin, im Sinne von, wir nehmen uns jetzt nicht mehr diese unendlich viele Zeit und ziehen das in die Länge und lass uns unglaublich viel Zeit bei der Charakterentwicklung, sondern wir haben jetzt die 7. Staffel nächstes Jahr als Schluss. Wir haben auch nur 6 Folgen oder 7 Folgen. Warum, weiß auch keiner. Budget, was weiß ich. Und haben es jetzt furchtbar, ich müssen relativ viel erzählen und machen das Ganze schneller. Das heißt aber nicht, dass wir das Ganze schlechter machen aus meiner Sicht, sondern, ja, okay, die Fans regen sich dann, oder die Kritiker regen sich dann darüber auf, ja, wie kann es denn sein, dass irgendwie die Szene, wo Jon Snow irgendwie dann da aus dieser Konfrontation mit den White Walkern und dem Tod, darf man es sagen, hier darf man es sagen, den toten Drachen, da noch rausreitet und sich dann auf das Pferd wirft, dass der dann irgendwie einen Wimpernschlag später ankommt. Ja, was hat man denn erwartet? Also, dass man irgendwie noch 10 Minuten zeigt, wie er am Reiten ist? Ich verstehe die Kritik nicht. Ja, es ist definitiv ein Bruch im Vergleich zu den anderen Staffeln. Es ist alles sehr viel schneller. Aber ich finde es jetzt nicht weniger gut. Also, diese ganzen angeblichen Logikfehler, das ist so ein bisschen so nach der Suche, nach der Nadel im Heuhaufen trifft's nicht. Aber so, ja, ach, ich weiß auch nicht.
Da würde ich ganz gerne vielleicht einmal, ja, weil es ja, passt ja, ganz gut. Und zwar, also du hast völlig recht, das Pacing ist diese Staffel unglaublich viel schneller als vorher. Und viele Dinge sind auch kurz gekommen, teilweise zu kurz. Zum Beispiel, obwohl ich da selber nicht sehr traurig drüber bin, aber dass Euron Greyjoy und hier die Grey Worm mit seiner Unsullied Army in Castle Rock, dass sie einfach 4 Folgen lang weg waren. Komplett weg. Oder auch am Ende beim Queen's Meeting, dass keiner mal auf die Idee kommt, so Daenerys-mäßig zu fragen, ach übrigens, ihr habt doch noch unsere dornischen Verbündeten, wie geht's denen eigentlich so? Sind die noch in Gefangenschaft, schon tot? Ne? Solche Dinge fielen halt weg. Das war vielleicht so ein bisschen die Details, die vorher immer da waren. Auf der anderen Seite, und ich möchte jetzt so Leute wie Georg gerne da ausklammern, aber so ganz grundsätzlich, ich kann dieses LOL Bad Writing Shit, ich kann es nicht mehr hören. Das ist so ein Hipster-Spasti-Trend, im Moment diese Staffel.
Ich möchte das ganz, ganz dick rautieren, weil ich auch, das, weil ich auch, ich frage mich auch, warum die Leute das machen, ja? Es ist ja fast schon, ich will nicht sagen, also wie du schon sagst, es ist ja fast so ein Trend.
Ja, weil
man,
da haben
ist
halt
nur,
Leute,
man ist nur cool, wenn man alles schlecht macht. Und ich frage mich, warum machen die Leute das?
Da haben Leute halt, die Bücher wirklich gelesen haben, richtige die Bücherfans, die Hardcore-Bücherfans, die sind wahrscheinlich jetzt mit der Staffel ein bisschen unzufrieden, würde ich jetzt mal raten. So, und deren Kritik sage ich dann, ja, okay, ne, da trafen dann irgendwie Erwartungshaltungen und das, was man bekommt, da passte das dann nicht zusammen. Okay, die sind halt ein bisschen pissed, finde ich okay. Und dann gab es wahrscheinlich unglaublich viele Leute, die sind einfach so mit auf diesen Train aufgesprungen, weil die gemerkt haben, haha, wenn ich jetzt sage, diese Staffel hatte Bad Writing, dann klingt das so voll, als hätte ich so richtig Plan und wäre so voll gut. Ich habe das erste Buch zur Hälfte gelesen.
Das ist eine Form von irgendwie sein Ego aufwerten, habe ich das Gefühl mittlerweile. Das ist dieses, ja, ich bin ja total cool, weil ich kenne mich jetzt aus mit Writing und so und ich bin jetzt, und bei mir ist das total durchgefallen, weil ich halt so ein heftiger Experte bin. Das heißt, die ganzen Buchweiner, die in die ersten Staffeln irgendwie rumgeweint haben, die Bücher sind so viel besser und bla bla bla, die können sich damit jetzt nicht mehr aufwerten. Das heißt, jetzt können sie kritisieren irgendwie, ja, dass die Staffel so schlecht ist oder dass so schlecht geschrieben wurde, was weiß ich was. Also mir geht dieses chronische Miesmachen, was da stattfindet, irgendwie, um sich selber aufzuwerten, furchtbar auf den Sack. Und bei uns in den Spoiler-Talks war das zum Glück nicht so krass wie woanders, aber auch durchaus vorhanden, wo ich mich auch mal gefragt habe, Alter, muss das jetzt sein? Muss man wirklich, mir fällt gerade diese Binse weiter, wie heißt das? Muss man, ist es nicht nach der Nadel im Heuhaufen suchen, sondern es ist nach dem, egal. Ihr wisst, was ich meine.
Jetzt
nach dem Punkt, Punkt, Punkt suchen. Wie heißt das denn, wenn man irgendwas sucht, was jetzt besonders schlecht ist? Egal. Scheiß drauf.
Georg,
du willst unbedingt was zu sagen. Ich merke schon, wie du schnaufst im Hintergrund.
Das Haar in der Suppe suchen.
Genau, das Haar in der Suppe. Danke.
Das war's.
Sehr gut.
Ich glaube nicht, dass es die Buchleser sind, die rumgeheult haben, weil ich sag mal, die haben sich jetzt schon mit den letzten Staffeln abgefunden, dass es nicht so ist wie im Buch direkt und ich kann damit vollkommen leben. Deswegen war ich auch ziemlich entspannt, hat man vielleicht auch in den Talks mitgekriegt. Und die Leute, die immer mit diesen Zeiteinheiten nicht klarkommen, warum sind auf einmal die Schiffe nicht da, die gingen mir auch gewaltig auf den Sack. Also, wer kann erwarten, dass die Truppe von Euron nicht schneller segeln kann, wenn sie die innere Linie an der Küste entlang segeln kann, anstatt die andere, die außen rundherum segeln muss, weil es ja ein Überraschungsangriff ist. Natürlich wird die Strecke da kürzer, deswegen erreichen sie auch kurz darauf. Und da ging es mir ein bisschen auf den Sack, weil es teilweise so kam wie, ich muss mich jetzt über irgendwas aufregen und ich habe es eigentlich schon verstanden, aber ich will trotzdem rumheulen. Und die Sachen haben mich nie gestört. Aber ich finde, es fehlten ein paar Feinheiten drin, die sonst immer ein bisschen da waren. Aber es hat die Serie nicht schlechter gemacht.
Ja, bei uns auf dem Discord ist der Running Gag irgendwie die Sache mit dem Feuersack. Also das ist bei uns so der Gag, der immer weiter gedingst wird irgendwie. So von wegen, ja, ich hatte heute einen scheiß Tag, hat irgendjemand deinen Feuersack getroffen. das war wirklich die Krönung irgendwie, wo sich jemand hingestellt bei unserer Community und gesagt hat, ja, wie es denn sein könnte, dass Viseron ist der untoten Drache, ja, ne?
Ja.
Dass Viseron immer noch Feuer speien könnte, jetzt als Untoter. Ein untotisch magisches Wesen, wie das denn noch Feuer speien könnte, schließlich hätte doch der Night King mit dem Speer seinen Feuersack getroffen. Das war wirklich die Krönung von allem irgendwie. An Logik, bla bla. Naja.
Weil ich würde ganz gern vielleicht an der Stelle einmal ganz kurz, weil zugegebenermaßen bin ich auch jemand, der gerne das Wort Logik oder unlogisch in Bezug auf Game of Thrones oder andere Fantasy-Sachen in den Mund nimmt. Ich würde das vielleicht gerne einmal erklären, weil die erste Erwiderung, die man immer kriegt, ist dann, eine Serie mit Drachen und Eiszombies und du findest was unlogisch. Das ist halt Bullshit. Wenn ich als Autor eine Welt mir erschaffe, dann lege ich die Regeln für diese Welt fest. Und wenn ich sage, ich will da Drachen und Eiszombies drin haben, ist das völlig okay. Nur wenn dann innerhalb dieser Welt Regeln verletzt werden, dann ist das unlogisch. Und wenn ich halt sage, ich möchte eine Welt haben, also ich habe einen Drache, dessen Drachenfeuer schmilzt Burgen weg, aber dann kommt irgendwer und hält ein Holzschild hin und das Holzschild wehrt Feuer ab. Dann sage ich halt, sorry, das ist unlogisch. Nur das mit dem Feuersack ist halt, hey, it's magic. Also,
Ja. Ja, wie gesagt, das Haar in der Suppe suchen, wenn man will, ne? Also, ach, keine Ahnung, das ist jetzt, da kriegen wieder diese Leute jetzt viel zu große Aufmerksamkeit hier. Und aber mich hat das so mitgemacht, mir hat es auch echt so ein bisschen den Spaß genommen. Also, nein, natürlich hat es mir nicht den Spaß genommen, weil ich diese Staffel unglaublich genossen habe. Aber dieses, du machst einen Spoiler-Talk, du bist halt so gehypt von der Folge und von der Serie und freust dich so auf die nächste Woche. Und dann immer dieselben Leute posten erstmal eine Liste irgendwie von Sachen, die so heftig unlogisch waren irgendwie. Also, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob, ja, die Leute sagen dann immer, ja, und wir haben uns ja den Spaß nicht nehmen lassen. Und das, mein Bild ist ja immer, dass dann irgendjemand mit so einem Block und so einem Stift vor dem Fernseher sitzt und dann so mitprotokolliert irgendwie was dann, ne? Das ist so dieses, dieses Bild, was ich dann immer vor Augen habe, was natürlich Quatsch ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich die Serie irgendwie in all seiner Pracht und Schönheit genießen könnte, wenn ich mir immer Gedanken machen müsste, ob das jetzt gerade mega unlogisch ist. Weil, ja. Keine Ahnung, gut, dann gehen wir mal weg davon, weil, ja, wie gesagt, diese ganze Diskussion soll vielleicht hier gar nicht so eine große Bühne haben. Also, ja, 7 Folgen. Warum eigentlich 7 Folgen? Weil man alles erzählt hat in 7 Folgen oder weil das Budget nicht gereicht hat? Was meint ihr?
Ich denke auch wegen fehlendem Material teilweise auch, würde ich sagen. Man hat die wichtigen Punkte hat man durchbekommen sozusagen von R. Martin und hat daran eben eine Geschichte gestrickt und außerdem ist es ja mehr so, das ist jetzt so der Anlauf zum Finale. Deswegen ist es auch nicht so super spannend wie vielleicht andere Staffeln, weil jetzt wird erstmal alle Teams ausgemacht. Es gibt 2 Gruppen sozusagen, die jetzt übrig sind, die noch gegeneinander kämpfen und deswegen 7 Folgen, denke ich.
Sehe ich auch so. Also es ist so ein bisschen wie wenn du ein RPG spielst und du gehst so langsam in Richtung Ende, dann nehmen wir automatisch die Nebenquests ab und wenn man ehrlich ist, diese Staffel gab es überhaupt keine Nebenstoryline. Gar keine einzige.
Ja, aber das ist doch genau das Ding, ne? Dadurch, dass sie so schnell war, könnte man jetzt ja argumentieren, ja, Moment mal irgendwie, aber ne, die vorigen Staffeln waren ja auch teilweise sehr zäh und viele Folgen oder einige Folgen, wo du gedacht hast, boah, passiert jetzt hier mal was so richtig? Hätte man da nicht 3 weitere Folgen draus machen können? Dann? Und das Ganze ein bisschen langsamer also machen?
Hätte man vielleicht schon, aber ehrlich gesagt, ich habe das letztens schon mal irgendwo gesagt, so ganz allmählich bin ich froh, dass wir dem Ende entgegengehen. Weil ich hätte ehrlich gesagt das Gefühl, nicht weil ich sage, es wird so schlecht, jetzt macht doch mal endlich Schluss, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, würde man jetzt sagen, hey, das ist voll die Cashcow, wir strecken das jetzt nochmal um 2 extra Staffeln. Ich hätte ehrlich Angst, dass es sich totläuft. So wie es jetzt ist, jetzt gut, es war vielleicht ein Tacken zu schnell, eine Folge mehr hätte man vielleicht sich noch spendieren können irgendwie. Aber so ganz allmählich ist es wirklich gut, dass wir dem Ende entgegengehen, weil noch mehr Twists und noch mehr Allianzumbrüche, irgendwann wird es dann halt auch so, ja, hatte ich doch schon 6 Mal.
Okay. Jetzt hatte ich so eine schöne Frage, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, lass mich kurz nachdenken. Scheiße. Wie absehbar, weil ich schon wieder diese Klugscheiße in Ohren habe, wie absehbar das gewesen wäre. Wie absehbar war es für euch, ohne irgendein Leak gelesen zu haben, weil das ist nämlich der einzige Teil, ich habe damals das Leak für die 7. Staffel überflogen und das ist das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, von daher wusste ich, dass das passieren wird, gerade weil ihr alle gesagt habt, irgendwie oder der Georg gesagt hat und der Grocknack, dass das wirklich 1:1 stimmt. Wie absehbar war es für euch, dass der Night King irgendwie einen der Drachen bekommt?
Da kann ich jetzt nicht zu sagen, ich wusste schon seit Januar.
Okay, ja, ging mir halt ähnlich, Banasar.
Ich habe, glaube ich, das war, glaube ich, nicht mal ein Leak. Du hattest, glaube ich, vor der Staffel irgendwann ein Bild
genau.
auf dem Blog gehabt, wo der Nike. Ja, wobei,
das war ja.
Das war Fanmade, genau. Aber genau. Das hatte sich so bei mir im Kopf abgespeichert. Und nachdem Georg dann im letzten Spoiler-Talk gesagt hat, so von mir, ich gehe davon aus, dass nicht alle 3 Drachen die Staffel überleben werden, was ja erstmal eine völlig spoilerfreie Aussage ist, weil es ja nur eine Vermutung war. Er hat es zumindest sehr gut als Vermutung formuliert, bin ich auch ehrlich gesagt dann irgendwann reingegangen mit der Erwartung, dass einer ihrer Drachen wohl an den Night King fallen wird.
Wie findet ihr, Georg, du wolltest was sagen?
Ja, also in den Büchern denkt man ja, dass er, gibt es auch Eisdrachen oder sie werden erwähnt. Es gibt ja die Wasserdrachen von den Eiseninseln und man vermutet zumindest die ganze Zeit, dass Euron dann ja auch einen Drachen klaut. Deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass sie irgendwann einen verlieren wird, auch schon seit ein paar Jahren jetzt.
Okay. Wie gut fandet ihr die Umsetzung? Die Folge, wo Viseron stirbt, dass er ins Wasser fällt. Da gab es ja auch wieder Logikflames, wie es denn sein könnte, dass die nicht schwimmen können, da trotzdem diese Ketten da ins Wasser machen und den Drachen da rausziehen. Und dann auch jetzt in der letzten Folge, dass er irgendwie die dann episch reingeflogen kommt und die Mauer wegsprengt. Da gab es ja auch unendlich viele Theorien, irgendwie wie sie die Mauer überwinden. Wie findet ihr die ganze Umsetzung des untoten Drachen und wie er vom Night King übernommen und eingesetzt wurde?
Das mit den Ketten, das kann ich beantworten. Das habe ich letztens gelesen, fand ich irgendwie witzig. Wenn es natürlich untote Menschen gibt und untote Drachen, dann gibt es natürlich auch untote Seerobben. Ist doch völlig klar. Ja. Und die Seerobben haben dann natürlich unten die Ketten befestigt. Ist ja völlig logisch. Die Folge war an manchen Stellen ein bisschen zu schnell, fand ich. Und ich habe die ganze Zeit, ich war richtig dumm von mir, ich habe die ganze Folge über vermisst, so von wegen, ja, aber wann kommt denn nochmal was anderes? Wieso jetzt die ganze Zeit nur Beyond the Wall? Und ich habe erst nach der Folge gecheckt, ach, warte mal, das ist ja die vorletzte Folge. Das ist also das, was eigentlich Folge 9 ist. Und die beschäftigt sich ja immer nur mit einem großen Thema. Und dann war das für mich auch zufrieden, war ich damit auch zufrieden und dann fand ich die Folge sehr, sehr gut.
Ja, um die Ketten zuzukommen, jetzt mal ganz ehrlich. Man nimmt einen untoten Riesen, bindet eine Kette fest, schmeißt in den See. Fällt auf den Grund liegt der Drache, macht ihn fest. Riese bleibt unten, fertig.
Ja. Also, ja, man kann sowohl alles schlecht reden, als auch alles irgendwie mal rechtfertigen. Von daher, im Prinzip ist es auch scheißegal, wie sie es gemacht haben. Sie haben es gemacht, Punkt, fertig. Also, ja. Ich finde das jetzt irgendwie keinen großen, unlogischen Bruch in der Serie.
Nein, was, ich fand's, also das haben ja die Schreiber danach auch zugegeben, dass sie sich mit der Zeit ein bisschen verhaddelt haben und dass sie es im Nachhinein ein bisschen anders machen würden. Aber es war einfach eine sehr spannende Folge und mit unglaublich guten Dialogen. Ich fand die ganzen Gespräche zwischen den Jungs dort richtig gut. Der erste Angriff von dem Eisbär war auch richtig ein Schocker-Effekt. Es waren unlogische Sachen drin, da kann man sich dran auffangen, aber wer es einfach geguckt hat, der hat es eigentlich von vorne bis hinten genossen. Es war eine gute Folge.
Gut, wir haben in der Staffel auch ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ob das jetzt noch. Ja, gut, die Grundhandlung kommt ja von George R. R. Martin. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er oder die Schreiber überlegt haben, wie schaffen wir es jetzt, diese große Neuigkeit, nämlich dass Jon Snow eigentlich auch in Targaryen ist und der Neffe von Daenerys und der eigentliche Thronfolger, wie schaffen wir das jetzt am elegantesten, das A, den Zuschauer beizubringen und B, das in die Serie zu bringen, beziehungsweise das zu Jon Snow irgendwie hinzubringen. Und dann hat man das sehr elegant gelöst, wie ich finde. Einmal, dass irgendwie Gilly das irgendwie beim Durchstöbern der Bücher in diesem Meisterkloster oder Gebäude so nebenbei gelesen hat. Und das ist halt der dreäugige Rabe, der es auch fast schon hipstermäßig jedem erzählt hat, der es hören wollte, dass der es dann gesehen hat und der es jetzt weitergeben will. Wie fandet ihr das gelöst und auch in der Serie transportiert?
Ich fand das sehr schön, weil man dadurch merken konnte, dass man bloß, weil man der dreäugige Rabe ist, kann man nicht alles wissen, sondern das ist wie so ein Brockhaus-Lexikon, was du im Schrank hast. Wenn du etwas suchst, kannst du nachschlagen, aber niemand wird sich hinsetzen, jetzt erstmal 10.000 Jahre Geschichte nachgucken. Von daher fand ich das sehr gut gelöst, dass er eben dadurch den Hint bekommt, dann mal genauer zu gucken, wie das mit der Hochzeit war. Fand ich echt schön.
Balle.
Den Nickname werde ich bald wieder los. Ja, also ich auch. Ich fand es ein bisschen komisch, weil im ersten Moment, als Gilly das erzählt hat, wirkte es ja nicht so, als hätte Sam ihr zugehört. Und dass er dann am Ende so voll motiviert quasi bei Bran ins Zimmer stürmt und ihm quasi die Neuigkeit ins Gesicht drückt, das war für mich, passte nicht so ganz. Also scheinbar hat Sam da sehr gut zugehört, ohne überhaupt zuzuhören. Das war schön, weil es war ja tatsächlich sogar eine Info, ich habe die gar nicht mitgekriegt. Ich habe die danach erst im Spoiler-Talk gelesen, muss ich ehrlich zugeben. Das war für mich so eine unwichtige Randinfo, die ich halt so irgendwie gehört habe. Und als ich es dann nachher gelesen habe, dachte ich so, what the fuck, stimmt? Jetzt, wo ihr es schreibt? Oh, krass, ich habe das Wichtigste der Folge verpasst.
Es ist halt echt, ich finde es auch, also sowas passiert ja jedem Mal, ne? Das ist irgendwie ein wichtiges Detail. Dafür ist die Serie viel zu, ja, umfangreich und so, weil ich bin froh, dass wir den Spoiler-Talk haben, beziehungsweise es auch so viele Medien gibt, die die Folge mittlerweile aufarbeiten. Ich hatte ja zweimal diesen, wie heißt der? Nerdkultur, oder wie der heißt? Der macht ja wirklich schöne, ja, aber auch da wurde wieder rumgeflamed irgendwie, dass er keine Ahnung hätte, bla 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 bla. Ja, aber der macht, finde ich, sehr schöne Recaps und dass einem genau sowas dann halt nicht entgeht. Ja, was war denn euer Highlight der, also es ist halt so, also find ich persönlich, wenn man sagt, was war denn das Highlight für euch der Staffel? Es ist halt so viel passiert und so viele denkwürdige Momente. Was würdet ihr denn für euch persönlich als die beste Folge und euer persönliches Highlight bezeichnen?
Schwer. Also es gibt, ich würde jetzt keine Folge, es gab viele Szenen, die mir gefallen haben, aber als Euron-Fan muss ich natürlich sagen, als die blöden dornischen Schlampen aufgespießt wurden, das war schon ziemlich cool.
Okay. Lame. Balle?
Also, sagen wir mal, rein von der Aufmachung her oder von der Epicness her war es, glaube ich, der Marsch auf Highgarden. Weil ich liebe die Lannister Army. Hasse die meisten Lannister, aber ich liebe die Lannister Army und die Rains of Castamere ist einfach das beste Theme, das jemals für irgendetwas geschrieben wurde. Ja. Von daher liebe ich diese Szene und aber mein eigentliches, wirkliches Highlight war dann natürlich Littlefingers Tod. Den habe ich mittlerweile, ich habe mitgezählt.
Habt ihr das eigentlich kommen sehen?
Ich habe ihn 14 Mal gesehen mittlerweile, diese Szene.
Habt ihr das kommen sehen? Weil das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht kommen sehen. Das war wirklich einer der wenigen Momente in dieser Staffel, wo ich richtig überrascht war.
Ja,
also,
ich auch.
Also, jetzt halt wieder die Frage, Georg, ob du das schon vorab gelesen hast oder...
Das hatte ich vorab nicht gelesen, aber dass sie nicht kommen sehen. Also ich wusste, dass da irgendwas passiert und ich habe es schwerlich geglaubt, dass Arya jetzt trainiert wird und danach umgebracht wird. Meine Vermutung lag in die Richtung, aber wussten wir.
Also ich muss echt sagen, dass ich im Laufe der Staffel gedacht habe, okay, Sansa dreht jetzt irgendwann durch, es gibt da einen Konflikt zwischen den Schwestern und Littlefinger hat seine Finger drin. Ich muss sagen, ja, man kann sich natürlich hinstellen, wie viele im Netten sagen, ah ja, war ja total absehbar, dass das passiert. Aber das ist eine Sache, die mich echt überrascht hat. Und ja, er hat's verdient, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ne? Irgendwie.
Oh ja.
Er ist halt einfach, ja, er ist ein bisschen der Satan aus der Bibel von der Rolle. Haben wir das beim letzten Mal gesagt? Glaube ich sogar, er ist der Flüsterer, ne? Er ist der böse Flüsterer, der irgendwie die Intrigen oder die Verschwörungen in die Ohren der Menschen reinflüstert und sie zu negativen Dingen bewegt. Und er hat ja wirklich in vielen, vielen Conspiracies seine Finger drin. Ne? Von daher, ja, hat er verdient, der Arsch. Jetzt hat er ihn davon. Jetzt ist er ist er einfach tot. Das wird ihm eine Lehre sein. Ja.
Mal ihn wiedersehen, würde ich sagen.
Als White Walker.
Nö, aber sein Gesicht.
So, ja, da hoffe ich auch.
Ja, stimmt.
Das wäre interessant. Aber bei Littlefinger, zum einen zu der Frage, habt ihr damit gerechnet? Ich bin ganz ehrlich, nein, habe ich nicht. Als Sansa noch sagte hier, you stand accused of murder, you stand accused of treason, habe ich im Kopf schon gedacht, wie viele von den Kämpfern da schafft Arya, bevor sie dran glauben muss? Also, ich bin ganz ehrlich, bis zu dieser Sekunde, das war mein Gedanke in dieser Sekunde. Und als sie dann zur Seite geguckt hat, ich bin aufgestanden, ich habe geklatscht. Ich habe wirklich, ja. Ich stand um 4 Uhr morgens, stand ich, oder fast 5,
also, ganz
stand
ehrlich,
ich und habe applaudiert.
Ich glaube, dass jeder, der den Dings nicht gelesen hat und sich jetzt hinstellt und sagt, er hat das kommen sehen, ist, glaube ich, nicht ehrlich, weil das hat man eigentlich nicht kommen sehen. Also das war wieder so gut inszeniert, da hat man einfach gerechnet irgendwie, dass der Littlefinger wieder damit durchkommt und Sansa auf seine Seite gezogen hat. Weil Sansa, seien wir doch mal ehrlich, also bis zu dem Zeitpunkt war sie doch immer ein bisschen naiv und hat sich immer von irgendjemandem in irgendeine Richtung beeinflussen lassen. Also,
das ist richtig, ja. Weil da würde ich dann ganz gerne, wo wir gerade bei der Szene sind, auch nochmal, weil das war ja so einer der Punkte, vor allem in der letzten Woche, wo ich ganz oft dieses scheiß Wortkombination Bad Writing gehört habe. Weil viele Leute gehen scheinbar davon aus, dass Littlefinger Batman ist. Also ganz ehrlich, wenn der liest, Littlefinger ist doch so clever, wieso konnte er sich denn da nicht rausreden? Weil er nicht damit gerechnet hat und weil drei Leute die ganze Zeit auf ihn eingeredet haben. Wenn man sich die Szene, und wie gesagt, ich habe sie jetzt mittlerweile irgendwie
schon mal gesehen. Da gibt's ja dieses Gerücht von dieser gelöschten Szene, ne, im Vorfeld.
Ja, gibt's wohl.
Wo Brandon halt Sansa, ne, es sah jetzt so aus, hätte Sansa irgendwie den Durchblick, aber diese gelöschte Szene soll wohl quasi eine Warnung von Brandon sein, der mit Sansa spricht und sie quasi warnt von Littlefinger oder sie ihr das erklärt.
Ja, aber selbst wenn nicht, finde ich es nicht so unrealistisch, weil man muss sich mal immer überlegen, Sansa ist, wie sie selber sagt, eine Slow Learnerin, aber die wurde von Littlefinger praktisch in die Vergewaltigung verkauft. Ja. Sie war bei der Hälfte der Dinge, die sie da aufgezählt hat, war sie dabei. Also die Hälfte der Vorwürfe, die sie gemacht hat, war sie selber dabei, hat das gehört. Dazu dann noch das, was Bran erzählt hat, das, was Arya erzählt hat, das reicht da halt. Aber vor allem, was mich am meisten ankotzt, wenn es dann immer heißt, Littlefinger hätte das noch nie gemacht, weil Littlefinger nimmt doch immer nur die sicheren Aktionen. Und das ist halt auch Quatsch, weil Littlefinger, das wurde ja immer wieder gesagt, ist ein Aufsteiger. Der fing ja mit gar nichts an und hat sich bis zu einem der mächtigsten Männer Westeros gearbeitet.
Ja, Chaos ist
der
Leader, ne?
Genau, so, wie wir aber schon gesagt haben. Das Wichtige bei Aufsteigern ist, man wird nicht Aufsteiger, weil man das Sichere macht. Sondern Aufsteiger gehen immer volles Risiko. Wenn man sich die ganze Serie anguckt, könnte man bei Littlefinger jede Szene nehmen. Von dem Verrat an Ned Stark immer. Man könnte sagen, bei Ned Stark, die Kingsguard ist treuer dem König gegenüber als gegenüber Cersei, metzelt die Goldcloaks nieder und nimmt Littlefinger gefangen. Hätte passieren können. Littlefinger-Story wäre zu Ende gewesen. Und so geht das immer. Littlefinger geht immer volles Risiko und diesmal ist er halt auf die Fresse geflogen. In einem Raum voll mit Gegnern, wo ihn keiner leiden konnte. Naja, schade halt irgendwie.
Also die Szene, die rausgeschnitten worden ist, da ist Sansa nochmal zu Bran gegangen und hat gesagt, bevor ich Arya jetzt irgendwie gefangen nehmen lasse, guck nochmal in die Vergangenheit, wie es wirklich war. Und dann zeigt er ihr es. Und damit die Spannung nicht weg ist, weil wenn man die Szene zeigt, dann ist natürlich alles raus, haben sie die wieder weggeschnitten, das eben so jetzt gemacht, dass eine Überraschung reinkommt.
Was zeigt ihr genau?
Dass sie zum Baum geht, wo er gerade in der Matrix hockt und eben sich alles anguckt und ihm sozusagen fragt, wie es wirklich war. Und er erzählt ihr dann eben, dass er nett verraten hat.
Also er zeigt
hat und
ihr
so weiter.
Quasi die ganzen Ereignisse, die sie am Ende Littlefinger vorwirft, diese ganzen...
Er sagt es ihr auf jeden Fall. Ja, einige hat sie ja selber mitbekommen.
Ja, dass sie gut, aber sie hat ja zum Beispiel bei ihrem Vater oder so nicht hinter den Vorhang gucken können. Ne?
Genau, deswegen macht es ein bisschen weniger Sinn, aber dafür ist es spannender. So, da haben sie eben eine Sache geopfert, wo es ein bisschen weniger Sinn macht dafür.
Überraschungseffekt, ne?
Aber dafür haben wir einen Überraschungseffekt und dann ist das auch gut. Und bei Littlefinger muss ich sagen, es macht eben einen Unterschied, ob man in einer 1-Millionen-Stadt ist und da drinnen so langsam die Fäden zieht oder ob man im Norden ist, in einer Burg festhängt, wo nicht viele Charaktere sind. Da kann man natürlich nicht so feine Bänder spannen sozusagen. Deswegen war er auch nicht in seinem Element.
Okay. Wer ist für euch der Most Improved Player der Staffel?
Jamie.
Also wo würde er sagen, der hat die tollste Entwicklung oder der stach in der Staffel besonders positiv hervor?
Also Jamie,
ja einen Kandidaten.
Jede Szene von ihm war grandios. Sie hat am meisten Spaß gemacht, während ich alles, was rund um Winterfell war, war jetzt so nicht so mein Lieblingsbereich, diese Staffel.
Balle?
Also, Jamie geht immer. Ich kann das nur immer wieder quoten, weil das ist Filmfahrt auf 9-Gag, so dieses, das macht Game of Thrones mit mir, wenn ich dann da sitze und sage, nein, der Typ, der einen 10-jährigen Jungen aus dem Turm gestoßen hat und seine Inzest-Tochter, seine Schwester vergewaltigt hat über dem Leichnam ihres Inzest-Sohnes, soll nicht sterben, ich mag den Typen. So ist es halt, so traurig das ist. Jamie ist von Staffel zu Staffel besser geworden, jetzt hat er nochmal einen Sprung gemacht und als er am Ende Cersei verlassen hat, stand ich nochmal vor dem Bildschirm und hab geklatscht.
Ja gut, das ist ja auch Inzest in der ersten Staffel alle eklig und jetzt in dieser Staffel, ja, knall sie auf dem Boot. Also.
Ja, wir haben ja schon in den Spoiler-Talks darüber geredet, Inzest, Mittelalter, das geht, also Bruder, Schwester, das galt wirklich als Sünde, aber Tante, Neffe, naja.
Den Sohn vom großen Bruder, den kann man ruhig mal, ne?
Ja, was flutscht, das flutscht.
Ja, ich habe immer die Drehbücher jetzt aus der 8. Staffel im Kopf und ich muss mich echt zusammennehmen, da darüber keine Fragen zu stellen, weil, also, ob sie jetzt Fanfiction ist oder es klingt halt sehr, sehr, sehr realistisch.
Ich habe sie auch nicht gelesen und will sie auch gar nicht lesen.
Ja, ja, eben, deshalb erzähle ich nichts drüber, aber das wäre jetzt eine Frage, die auf der Hand liegen würde. Ja, dann gehe ich mal nicht darauf ein und was meint ihr? Ist Daenerys schwanger von Jon Snow? Vorher hieß es, sie kann keine Kinder kriegen.
Na gut, eins ist ja tot, vielleicht kann ja.
Genau, eins von ihren Kindern ist jetzt tot. Von daher ist ja wieder ein Spot frei quasi. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger ist?
War das nicht auch die Nummer mit dem von wegen Targaryens haben immer drei Kinder oder so?
Der Drache hat drei Köpfe, das ist.
Genau.
Aber das ist ja nur aus dem Buch, das wird, glaube ich, in der Serie gar nicht erwähnt. Weiß ich nicht, ob sie schwanger wird oder ob sie schwanger ist. Ich weiß gar nicht, ob es genug Zeit bleibt, das zu erklären. Würde natürlich Sinn machen, wenn John sich irgendwie opfert, dass er nachher eben das bittersüße Ende, dass sie noch seinen Sohn hat. Ja.
Die andere Frage, die bleibt, spielt die Schwangerschaft von Cersei noch eine Rolle in der 8. Staffel?
Ist sie überhaupt schwanger?
Okay.
Schwanger? Doch, ich denke, dass sie schwanger ist. Man hat auch eine andere Szene rausgeschnitten. Jetzt weiß ich nicht, das könnte die nächste Staffel spoilern. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es jetzt erwähnen sollte. Oder wir sagen jetzt kurz 3 Sekunden vorspringen, wer jetzt nicht gespoilert werden will. Aber eigentlich gab es eine Szene mit der Fehlgeburt, wo sie aufwacht und das Bett ist voller Blut. Das haben sie rausgeschnitten.
Ah, okay.
Okay.
Aber das war vor der Staffel, jetzt vor der Folge 7.
Das sollte im Finale, also mit einer der letzten Szenen sein. Ja. Haben sie aber nicht reingesetzt.
Okay. Ja.
Gut, nach also der Prophezeiung
spielt wahrscheinlich, dass ihre Schwangerschaft keine große Rolle mehr. Ja.
Nach der Prophezeiung sollte sie auch gar keine Kinder mehr haben, oder? Die Hexe hatte ihr doch 3 Kinder vorhergesagt.
Ne, sie hat ja auch gesagt, dass der kleine Bruder sie umbringen wird. Vielleicht stirbt sie auch bei der Fehlgeburt, keine Ahnung.
Der kleine Bruder, das trifft auf beide zu, oder?
Ja, deswegen weiß man bis heute noch nicht, wer sie umbringt.
Ja.
Wo wir schon bei Prophezeiung sind, wer glaubt denn, dass der Prinz ist, der versprochen wurde?
Da musst du uns mal eben, also da musst du mich mal eben instruieren, genauer.
Die ganze Folge durch gibt es ja immer diesen einen Prinz, der versprochen wurde, der die weißen Wanderer besiegt. Das wurde ja auch diese Folge nochmal besprochen. Das ist nicht Prinz, das kann auch Prinzessin sein, hat bei Danny gesagt.
Stimmt,
Und da gibt es jetzt schon seit Jahren die Theorien, wer ist das nun? Das wird ja natürlich in der achten Staffel dann auch aufgelöst werden. Und was meint ihr?
Ich habe keine Ahnung.
Ja gut, Brand.
Da kommen so viele Leute für eine Frage. Könnte auch also, sogar Sam sein irgendwie. Sam ist Herr der Ringe. Ja.
Also von meiner Theorie dachte ich eben, dass es Johns Vater ist, Rhaegar, dass er der Prinz war. Und weil er sagt, der Prinz wird ja zwischen Rauch und Salz geboren. Und Rhaegar ist ja in Summerhall, also den Sommersitz der Targaryens, geboren, während er abgebrannt ist. Deswegen ist er auch in Rauch und Salz, Salz für Trauer und Tränen, geboren. Und der erste Prinz hat ja sein Schwert nach 3 Versuchen hinbekommen. Deswegen wollte Rhaegar ja auch unbedingt auch einen dritten Sohn oder ein drittes Kind. Dass Jon sozusagen das Schwert von Rhaegar ist und Rhaegar der Prinz war. Weil das wäre so typischer Martin-Humor, dass der Prinz die ganze Zeit da war, auch schon wieder erwähnt worden ist, aber nie wirklich zu sehen ist und gar nicht auftaucht.
Würde vor allem passen, dass der Prinz getötet wurde von einem Drunken Fool.
Ja. Und Rhaegar hat ja auch zu Elia Martell gesagt, warum der erste Sohn Aegon heißt, weil er eben der Prinz ist und sein Schicksal ist das Lied von Eis und Feuer. Und seinen zweiten Sohn hat er auch nochmal Aegon genannt. Um sicher zu gehen.
Wobei, weiß man ja zumindest von der Serie her nicht, ob er ihn überhaupt Aegon genannt hat oder ob Lysandra das einfach bestimmt hat.
Na, entweder hat er es vorher gesagt, dass es so sein soll. Er war ja zu der Zeit schon tot und sein erstes Kind war ja auch zu der Zeit schon tot. Genau.
Gut, ich möchte noch mal geben, kurz mal einen meiner Aufsteiger oder Most Improved Player der Serie bekannt geben oder beziehungsweise erklären. Und das ist Bronn, der in dieser Staffel wieder eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und eigentlich auch wieder ein ich will nicht sagen Main-Charakter geworden ist, während er irgendwie in der letzten Staffel ja fast gar nicht vorkam, hat er A, irgendwie den Hellscream gemacht, beziehungsweise Jaime das Leben gerettet und die von dem bösen, eigentlich hat er den Garrosh gemacht und Jaime das Leben gerettet und ihm aus dem bösen Feuer rausgehievt und er spielte eine gute und eine sympathische Rolle auch, wie ich finde. Er hat sich zu einem Main-Character so ein bisschen hochgearbeitet, oder?
Ja. Auf jeden Fall war es seinem Charakter auch sehr treu. Ich fand es eigentlich schade, dass er mit Tyrion nicht irgendwie noch etwas längeres Gespräch hat. Das hätte ich darüber irgendwie noch gefreut.
Das war leider keine Zeit.
Ich finde es bei Bronn ein bisschen schade, dass am Ende, als Jaime wegreitet, er nicht in Begleitung von Bronn und bei Podrick weiß ich jetzt gar nicht, ob er mit Brienne wieder zurückgegangen ist, aber dass halt Bronn gar nicht bei Jaime war.
Und das würde sich, glaube ich, mit seinem Charakter schneiden, weil er hat schon sein Ziel, sein Schloss, den Reichtum und so weiter. Und er weiß, wenn er jetzt hoch in den Norden reitet, hat er nichts mehr davon und gibt da alles auf.
Hat er sein Schloss gekriegt?
Ja, noch nicht. Aber das sind die besten Chancen, ist, wenn er bleibt.
Ah. Guter Punkt.
Also ich gehe fest davon aus, dass er mit Jaime mitreitet, ehrlich gesagt. Für die nächste Staffel. Sehr fest. Und dass Jaime auch da nicht, also dass da noch ein, zwei weitere dabei sind. Aber, ja, kann man nicht sagen. Ja, gucken wir mal auf die nächste Staffel irgendwie. Im Oktober gehen die Dreharbeiten los. Auch da wird viel drüber diskutiert, wann sie bei uns kommt. Normalerweise würde, ich glaube, so wie sonst, irgendwie im April ist die Chance irgendwie bei minus 100. Jetzt kann man wenigstens hoffen, dass es nur ein Jahr dauert. Aber die Gerüchte sagen, dass es erst Weihnachten 2018 kommen wird. Das ist halt die Frage. Ein offizielles Statement gibt es da noch nicht. Ja, was haltet ihr am wahrscheinlichsten?
Halt es eigentlich schon fast für Fakt, dass es nicht vor November 2018 kommen wird. Also, und so haben eigentlich sich auch einige der Autoren schon geäußert.
Warum?
Weil teilweise die Drehbücher noch nicht fertig geschrieben sind. Das haben sie erst vor ein paar Wochen noch veröffentlicht, dass da eben noch dran gearbeitet wird gerade. Und die Dreharbeiten haben auch noch lange nicht begonnen. Und die CGI-Arbeit wird dermaßen komplex sein, dass man eine sehr, sehr, sehr lange Nachbearbeitung hat.
Oh fuck. Müssen wir wirklich noch so lange warten, ne?
Ja, also ich fürchte auch, dass wir uns noch sehr, zumindest einen sehr, sehr späten Release einstellen müssen.
Ja, das ist hart. Und da sind wir wieder bei dem irgendwie sich auf das Staffelfinale freuen oder auf jede einzelne Folge und dann aber irgendwie diese Trauer, die da mitschwingt, weil man so lange warten muss, um jetzt zu erfahren, wie es weiter, beziehungsweise wie es ausgeht. Das ist als Fan wirklich hart. Und was ist danach, Leute? Was ist eigentlich danach? Was ist denn, wenn sich dieses Buch schließt. Ich habe gestern noch auf meinem Blog gepostet, dass HBO an 4 oder 5 Spin-offs arbeitet, manche davor, manche danach und so weiter. Ja, was kommt denn danach?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin ja nun wirklich kein Buchleser, das heißt, ich habe nur irgendwann mal, weil mir langweilig war, angefangen, so ein bisschen das Game of Thrones-Wiki so, zu durchstöbern. Ich glaube, dass Westeros immer noch so viele Stories bietet, die man erzählen kann, auch in Serien. Ich glaube, von vielen Fans gewünscht wird irgendwie mal eine Serie über Robert's Rebellion.
Die wird es nicht geben. Das wurde ja schon klar verneint, dass die nicht kommen wird.
Gut, okay, mittlerweile weiß man auch, dass die ganze Rebellion irgendwie einfach Bullshit ist, von daher.
Genau, weil eben auch fast alles dazu erzählt wurde.
Basiert auf einer Lüge, wie wir gelernt haben, ja.
Ich glaube, die Leute wollen einfach nur sehen, wie Rhaegar und Young Robert sich irgendwie am Trident battlen. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum man diese Serie haben will. Ich ehrlich gesagt auch.
Ja, aber ich meine, sie werden ja, wenn sie eine Serie machen, werden sie ja nicht eine Serie machen, die irgendwie die muss ja auch genug Futter bieten, um ein paar Staffeln auszuhalten. Das heißt, ne?
Und da kommen wir zu Staffel 8. Ich denke, die Goldene Kompanie wird in einem Prequel eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und zwar über die Blackfyre-Rebellion. Es gab ja einen Bürgerkrieg zwischen den Targaryens, der 64 Jahre lang ging. Und der letzte Targaryen wurde ja von Barristan Selmy, den kennt man ja aus der Serie, dann erschlagen. Und viele wichtige Figuren aus den ganzen Geschichten, wie zum Beispiel der dreijährige Rabe, das war ja auch einer, der in dieser Rebellion gekämpft hat, spielt eine Rolle. Und deswegen finde ich, wenn die Goldene Company ankommt, der Erzfeind der Targaryen sozusagen, das wäre ein gutes Prequel, die Blackfyre-Rebellion reinzubringen.
Okay. Ja, HBO ist nicht blöd. Game of Thrones ist die Cash-Cow. Viel mehr haben die aktuell auch nicht an richtigen Blockbuster-Serien. Von daher, ja, kann man den Aufwand irgendwie, dass gerade an 4 oder 5 Serien von Autoren geschrieben wird und versucht wird, irgendwas ähnlich Schönes zu erarbeiten, dass das durchaus für den Sender dann auch Sinn macht. Ja, über was können wir noch reden? Ich habe alles, was ich mir hier notiert habe, eigentlich durch an Fragen. Gab es eigentlich eine richtige schlechte Folge, wo ihr gesagt habt, das war so die schlechteste der Staffel? Vielleicht die vorvorletzte, ne? Die 5. war die einzige, die nicht so schnell war, oder?
Ah, ich glaube, es gab keine Folge, wo ich am Ende enttäuscht irgendwie gesessen habe und gedacht, na, das war jetzt aber schon Lebensverschwendung. Eher so einzelne Charakterstränge oder Charaktere. Also Euron ist immer noch mein most hated Character. Vor allem nach dem Littlefinger-Tod ist ganz besonders. Ich will den ganzen Hate jetzt nicht nochmal in aller Breite ausführen, aber ganz kurz zusammengefasst, Euron ist für mich kein Charakter aus Game of Thrones, Euron ist für mich ein Fanfiction-Charakter, der es einfach irgendwie random in die Serie geschafft hat.
Die Schreiber der Serie versäumt, den Charakter ein bisschen eher ins Spiel zu bringen? Ja. Weil es war wirklich so Batman-mäßig, ne? Er war auf einmal da, irgendwie hat seinen Bruder getötet und auf einmal war er irgendwie der allen in den Arsch tritt. Das fand ich, ja.
Er kam ja auch. Ja. Er kam 2 Staffeln zu spät. In den Büchern ist er viel, viel, viel früher dabei, ist viel besser ausgearbeitet und er ist auch ein komplett anderer Charakter in diesem Buch. Das heißt, hier hat man ihn so ein bisschen, so ein bisschen funny, ein bisschen blöd. Er ist eigentlich noch ein viel besserer Player als Littlefinger und nicht so ein brutaler, sondern eigentlich der hinterlistig arbeitet. Von daher, es ist nicht der Euron aus dem Buch, das ist ein bisschen schade, aber ich finde, sie haben ihn trotzdem recht witzig gemacht und er passt doch ganz gut rein. Aber er kommt zu spät, eindeutig zu spät.
Ja, auf jeden Fall zu spät. Und naja, ich möchte jetzt nicht, dass bei Euron habe ich mich so oft schon vor allem nach Folge 2 aufgeregt. Ich will da jetzt echt nicht nochmal rein. Und ansonsten, welche Charakterentwicklung oder Charakterumgang mir nicht gefallen hat, ist der mit Tyrion, ehrlich gesagt. Das war für mich so eine der großen Downsides diese ganze Serie über. Weil nicht nur lag er einfach konsequent immer falsch, und das nicht mal aus sagen, oh, der war so blöd, sondern weil einfach die Writer teilweise einfach wollten, dass er falsch liegt. Und also im Endeffekt war er Hand of Queen und durfte sich eine Staffel lang von Daenerys anzicken und anmaulen lassen und für Fehler beleidigen lassen, die er einfach realistisch betrachtet, also die einfach normal sind, dass er diese Fehler gemacht hat irgendwie. Und deswegen auch, wie er dann jetzt am Ende da irgendwie so ein bisschen Stalker-mäßig dabei stand, während John seine Tante flext. Weiß nicht. Also mir gefiel das ganze Handling von Tyrion.
Warum wurde das so dargestellt? Er ist ja noch nicht in Daenerys verliebt. Irgendwie. Zumindest kommt es in der Serie nicht so raus. Irgendwie. Warum guckt er da so besorgt beziehungsweise so betroffen? Weil er irgendwie die Folgen dieser Liaison befürchtet oder fürchtet? Warum wird er da so dargestellt? Weil normalerweise würde man ja sagen, das ist eigentlich irgendwie eher so der Platz für Jorah, der dann irgendwie betrübt ist, weil seine heimliche Liebe weggeflankt wird, wie in den Comments so schön gesagt. Was meint ihr?
Weil hat er nicht selber auch indirekt quasi Daenerys so ein bisschen dahingestoßen, dass sie sich mal jetzt auch um Nachfolger kümmern soll? Jetzt kümmert sie sich um Nachfolger und ist auch nicht zufrieden. Das macht halt auch für mich irgendwie keinen Sinn.
Vielleicht hat das doch was mit der Nachfolge zu tun, weil Königshaus, das ein Erben hat, gerade das Targaryen-Haus, ist vielleicht nicht so gewillt, das Rad zu zerschlagen, wie jemand, der nur eine Amtszeit hat und weiß, danach muss er irgendwas Vernünftiges hinterlassen. Deswegen kann Nachfolger eben auch Probleme bedeuten für das gesamte Ziel, was sie bisher hatten. Und auf das andere einzugehen, was du kritisiert hast, Tyrion ist ein guter Politiker, aber es war ja nie klar, dass er ein guter Heerführer war. Niemals. Und deswegen fand ich das total normal, dass er scheitert, wenn er gegen sehr gute Heerführer Pläne macht, die einfach viel besser sind als er in dem Bereich.
Da ist natürlich, aber dass so es ihm dann so vorgehalten wird und das auch so von der Aufmachung her so versucht wird darzustellen, als wäre er jetzt gerade der totale Volldepp und Vollversager, der nichts hinkriegt.
Wer sich zuerst an den Tisch stellt und erzählt, was für einen geilen Plan er macht und das Ding geht in Rauch auf, der muss sich dann auch anhören, dass er scheiße war. Also fand ich vollkommen in Ordnung.
Outplayed. Ich habe vorhin die Frage gestellt, irgendwie was so euer Highlight war oder euer Lieblingsmoment. Ich möchte noch mal ins Spiel bringen, irgendwie auch die Dramaturgie dahinter, beziehungsweise hinführen zu meiner Lieblingsszene. Ich finde, es war sehr, sehr gut inszeniert, irgendwie, dass am Anfang Daenerys irgendwie versucht, nicht die Queen der Asche zu sein und immer wieder auch aufgrund von Tyrions Rat irgendwie andere Dinge probiert. Und dann irgendwann einfach sagt, so, jetzt reicht's, so, jetzt fliege ich einfach. Und es ist ja auch so, dass man am Anfang gerade irgendwie ich, der so dann Mainstream ist und Euron auch kacke findet und Team Daenerys ist und dann irgendwie so ein bisschen gefrustet ist, weil sie irgendwie versucht, die Gute zu sein und immer auf den Sack kriegt und am Ende einfach mal sagt, so, jetzt bin ich der Babo Drogon, pass mal auf, ich steige jetzt mal auf und ich fackel jetzt mal die verdammte scheiß Lannister-Armee ab. Das habe ich sehr gefeiert. Auf der anderen Seite hat man natürlich Sympathie für Bronn und Jaime, wie ihr schon gesagt habt. Aber ich fand es auch blöd, sein Postbote ja auch, das hat man ja auf meinem Blog gelesen, der Postbote war ja auch pisst auf ihn, dass er dann mit diesem, wie hieß es, Phönix, mit diesem Abschussgerät, Skorpion, genau, den Drachen abschießt. Das fand ich dreist. Aber ich muss sagen, ich habe sehr gefeiert, als Danny einfach auf den Drachen angeritten kommt und einfach mal zeigt, wer der Babbo ist. Und die Lannister-Armee grillt.
Das war
mein persönliches Highlight der Staffel bisher, muss ich sagen. Natürlich, also ein hauchdünn vor der Viseron-Nummer, ne? Also wie er gestorben ist, wie er runter da fällt. Also das war einer der Momente, wo du einfach siehst und Pippi in den Augen hast, dass dieser Drache dann stirbt, irgendwie, die man ja auch irgendwie ins Herz geschlossen hat, diese Drachen. Sie ist zwar die Mutter der Drachen, aber so als Fan der Serie ist man ja auch so ein bisschen dann, ja, es ist ja auch so ein bisschen Familieverein, ne? Weil man hat so erlebt, wie die, als sie klein waren, wie sie mitgewachsen sind. Man ist so ein bisschen Papa dann in dem Moment, ne, wenn man das guckt. Und das hat dann dieser Wurfspeer hat dann in diesem Moment auch mein Herz getroffen, als der Drache dann stirbt. Ja.
Ich habe gejubelt in dem Moment.
Ja.
Ich kann mich ganz gut erinnern, wo ich sage, jetzt hat er sie erwischt. Und genau bei dem anderen Drachen fand ich es auch irgendwie cool, muss ich ehrlich sagen, weil ich eben da echt parteiisch bin, was das angeht. Aber es ist ja ähnlich Glücksgefühle, bloß eben in die andere Richtung.
Ja, genau. Ich muss zugeben, ich habe im ersten Moment, ich wusste nicht mal, welcher Drache das ist. Ich kann mir die Namen von, also ich kann die Drachen nicht auseinanderhalten.
Ja, außer Drogon. Man sieht das aber auch nicht so gut, wenn die fliegen, ne?
Also
ja.
Drogon so sieht man, weil er halt der Größte ist, aber
es wird ja gar nicht erwähnt, glaube ich. Es wird, glaube ich, in der ganzen Staffel gar nicht erwähnt, wer es nun wirklich war.
Das, rein Fanmade, also nicht Fanmade.
Das weiß man, glaube ich, nur durch die Drehbücher, die Drehbücher gelesen haben, wissen, wer gemeint ist. Und es macht natürlich auch viel macht auch Sinn, dass John oder Aegon, wie er jetzt heißt, dann nachher auf den Drachen reitet, der nach seinem Vater benannt wurde.
Na gut. Du hattest vorhin gefragt wegen Staffel 8. Das ist so eine Sache, die ich mich nach der letzten Folge gefragt habe. Was für eine unglaublich unangenehme Zusammenkunft das nachher in Winterfell geben muss. Weil überleg mal, wer da alles zusammentrauft. Daenerys kommt an und muss erstmal sagen, oh hey, ach du dicker Junge, sorry, dass ich deinen Vater und Bruder bei lebendigem Leibe verbrannt habe. Hat sich so ergeben. Jaime kommt an und sagt, oh ja, Bran, du, das damals, dass ich dir aus dem Turm gestoßen habe. Tut mir leid.
Kann schon drüber passieren.
Und so geht das ja die ganze Zeit weiter. Das wird, glaube ich, die erste Folge wird wahrscheinlich so eine reine Therapiesitzung. Erstmal Was hast du mir alles in den letzten 7 Staffeln angetan? Ach ja, das, okay. Und was hab ich bei dir gut? Ach ja, Arya und der Hound treffen vielleicht noch aufeinander und dann auch, ja. Sorry, dass ich dich da hab liegen lassen. Beim nächsten Mal ersteche ich dich, keine Sorge.
Ich glaube, dafür bleibt nicht so viel Zeit, wenn wir das 6 Problem, Staffeln haben, 6 Folgen haben mit 60 bis 70 Minuten pro Folge, wird das ziemlich eng. Und ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Winterfell erreichen. Ich glaube eher, dass Winterfell aufgegeben wird. Dass man sich woanders trifft, wäre jetzt meine Vermutung. Denn
es würde Sinn machen, aber glaubst du jetzt, weil wir haben ja schon beim ersten dieser Podcast gesagt, dass in der Serie auch so ein bisschen natürlich auf große Bilder und auch so ein bisschen auf Fanlieblinge, glaube ich, Rücksicht genommen wird. Du hattest ja ein paar Beispiele genannt, wo bestimmte Dinge einfach auf andere Charaktere abgewälzt wurden, damit Hauptcharaktere weiter am Leben bleiben. Glaubst du, dass sie einen Treffpunkt finden, der sozusagen die epischen Ausmaße wie Winterfell hat? Weil Winterfell hat jetzt über die ganze Serie so eine gewisse Bedeutung bekommen, aber eigentlich keine andere
Burg. Darf man nicht davon ausgehen, dass wenn die White Walker jetzt die Mauer passiert haben, dass der erste Stopp Winterfell ist für die?
Nee.
Der erste
also,
Raid?
Letzter Herd wird er sein, dann Carhold, dann Dreadfort und dann nach Dreadfort, also.
Ja, aber die Zeit bleibt ja nicht, die einzelnen Dings. Also ich könnte mir vorstellen, dass die erste große Schlacht irgendwie Winterfell ist, die dann auch gezeigt wird, oder?
Also, das kann ich nur sein, ja. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach Winterfell sagen, so, oh, die White Walker kommen, wir sind noch nicht ready, lass mal gehen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Also Winterfell hat den Vorteil natürlich, dass die Burg auf einer heißen Quelle gebaut ist und dass du deswegen eben auch im tiefsten Winter noch Wärme hast. Für eine Belagerung oder so könnte ähnlich sein, dass sie eben lange belagert werden muss. Mit dem Drachen wird das dann schon wieder schwer. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine konkrete Idee, wie und wo das stattfinden wird.
Wir werden es sehen. In allerlei Jahren. Wie wahrscheinlich haltet ihr die Theorie, die ich auch schon vor dem Blog hatte und die im Moment sehr heiß diskutiert wird, dass Brandon Stark, der Night King ist und dass er irgendwann mal zurückgereist ist, um sich das anzugucken irgendwie und dass die First Men beziehungsweise die wie heißen die, Bewohner des Waldes ihn dann
Forest.
Bitte? Genau, dass die halt ihn dann einfach sagen, nee, du bleibst jetzt hier und wir machen dich jetzt, ist ein Missverständnis, wir machen dich jetzt einfach zum Night King. Wie wahrscheinlich haltet ihr diese Theorie?
Also sie klingt schon mal sehr schön, so wie viele andere Theorien, die es schon gab. Ich glaube es nicht ganz. Also erstmal ist es eher höchstens nicht selber, sondern dass er höchstens reingewagt ist und dadurch eben, aber sie klingt schön, aber ich will jetzt kein Geld drauf wetten mehr.
Ich glaube auch, die klingt lassen, weil das macht ganz Game of Thrones zu einem Selbstläufer.
Ich habe das erst aber nicht verstanden, da hast du geleckt, nochmal bitte.
Also es kann sein, dass das so ist, aber ich hoffe es nicht, weil es würde ganz Game of Thrones zu einem Selbstläufer machen. Also im Endeffekt wäre die ganze Story, alle 8 Staffeln, alle Bücher, wäre alles komplett sinnlos, weil es einfach so passieren musste. Und das fände ich so schwach, ehrlich gesagt. Also das wäre eine richtig, also es wäre irgendwie ein krasser Twist, aber es wäre auch, finde ich persönlich, irgendwie, weiß nicht, also irgendwie so Mord am eigenen Werk.
Ja, also um meine, in Anführungsstrichen, Drehbücher, eine einzige Sache zu spoilern, also laut diesen Dings ist er es nicht. So.
Ja, würde ich auch nicht sagen.
Ja.
Ich denke auch, dass die finale Schlacht wird irgendwann Mitte der Staffel sein. R.R. Martin hat ja schon immer gesagt, dass er dieses bittersüße Ende bei Herr der Ringe mag, dass es eben alle gewinnen, am Ende passiert da noch Schreckliches und dass er das auf jeden Fall bei Game of Thrones auch einbauen möchte, dass es eben ein ganz bittersüßes Ende geben wird und ja, da freue ich mich schon drauf.
Und das ist kein Spoiler, das ist einfach eine Frage. Wäre es ein bittersüßes Ende, wenn einer der verbliebenen Starks, und das ist ja eine Theorie, die einem sich aufdrängt, das ist wirklich kein Spoiler, nichts, weil immer wieder heißt irgendwie, der Night King war immer ein Stark, oder es gibt auch die Gerüchte, dass er ein ehemaliger Stark ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, und wäre es ein bittersüßes Ende, wenn einer der verbliebenen Starks sich opfert und vielleicht der neue Night King wird oder ihn tötet und dadurch der neue Night King wird? Kann das passieren?
Habe ich ja schon mal irgendwo im Spoilertag mal die Vermutung reingeschrieben. Die geistert ja auch schon seit Ewigkeiten durchs Internet, dass eben Jon oder jemand anders sozusagen der Night King sein muss, nachdem er gefallen ist, um die Untoten zu bändigen, nach oben zu schicken. Dagegen spricht so ein bisschen die Theorie, dass die Untoten sowieso alle sterben, wenn der Nachtkönig tot ist und auseinanderfallen. Ja, weiß ich noch nicht.
Ja, also es muss ja auch nicht Jon sein, es gibt ja auch noch andere Starks. Ne? So ist es ja nicht.
Ja, aber bei Jon wäre es natürlich irgendwie am naheliegendsten, muss man sagen.
Ich finde zum Beispiel, dass es bei Bran am naheliegendsten wäre.
Personalunion. Personalunion, Night King und dreieugiger Rabe.
Ja, genau. Sternausschreibung, ne?
Also ich glaube, zum Thema bittersüß, es wird auf jeden Fall, wir werden uns wahrscheinlich wirklich noch von einer nicht unerheblichen Menge an Charakteren verabschieden müssen.
Ja, da hat ja auch schon John, hier der Kit Harington im Interview gesagt, er rechnet mit der letzten Staffel mit einem Gemetzel. Ist halt die Frage, ne? Einer von euch hat vorhin gesagt, ja, man orientiert sich da an den Fanlieblingen. Aber ich meine, George R. Martin hat nun mal sein, okay, das ist das Ende irgendwie. Und da kann man dann auch diese Leute dann vielleicht nicht mehr am Leben lassen. Ist halt die Frage, ob alle sterben oder.
Vor allem ist es dann ja auch egal. Also, ist jetzt auch, wie gesagt, kein Spoiler. Ich habe für niemanden da draußen, ich habe die Drehbücher oder vielleicht Drehbücher nicht gelesen. Ist jetzt nur ein Beispiel, bevor irgendwer da ausflippt. Jetzt mal angenommen, in der allerletzten Folge der Staffel sterben auf einen Schlag, bam, Jon, Tyrion, Daenerys, meinetwegen auch noch Euron, irgendwie in so einem ganz komischen Gemetzel, alle kratzen ab. Und dann können die Fans auch pissed sein, wie sie wollen, weil es gibt ja dann keine nächste Staffel mehr, wo man dann sagen könnte, nee, ohne Jon und Daenerys gucke ich die nächste Staffel nicht, weil es ist halt vorbei. Dann ist es auch scheißegal.
Hannah hat auch gesagt, sie guckt Game of Thrones nicht mehr weiter, wenn Drache stirbt. Ich glaube, Hannah hat auch trotzdem weitergeguckt.
Ja gut, er ist ja nicht ganz weg, ne? Von daher ist er immer noch da. Von daher guckt Hannah bestimmt noch weiter.
Er hat seinen Lebenszustand ein bisschen verändert.
Ja.
Bin
und er hat keinen Feuersack mehr. Genau, ja. Er hat einen heftigen Tritt in den Feuersack gekriegt. Ja,
deswegen sind die Flammen ja auch blau.
Ja, richtig, genau. Das passiert, ne? Ja, das passiert. Wenn du einem Drachen in die Eier trittst, ne, wird das Feuer blau.
Sack,
das ist,
ja.
Ja, Jungs, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir schließen unsere Türen erstmal für mindestens ein Jahr. Das wird hart, das heißt, ich muss mich jetzt aufs Funko-Pop-Figuren sammeln beschränken und aber die Serie bleibt irgendwie allgegenwärtig, hat nicht zu Unrecht irgendwie mittlerweile den Titel die beste Serie der Welt.
Ja.
Nicht zu Unrecht, ich glaube, mir fällt jetzt keine Serie ein, die größer wäre, was die Fans und das Publikum und den Hype angeht. Jetzt ist man wieder da in dem Status, dass man sagt, oh, ich freue mich so auf die 8. Staffel, aber auch Angst, weil es danach dann wieder vorbei ist. Aber ja gut, wir sind ja hart im Nehmen und mal gucken, wie lange es noch dauert, bis der Herr Martin irgendwie mal das vorletzte oder ist das drittletzte Buch fertig?
Das vorletzte. Das vorletzte Buch und wir warten ja erst seit 2227 Tagen.
Ja. Ja dann.
Zu Martin habe ich ja auch schon an verschiedenen Stellen was gesagt, dass ich den Typen nicht verstehe. Aber ich glaube, das brauchen wir uns auch nicht mehr aufrollen.
Ja, die Frage ist halt, ob es sich lohnt. Ich meine, die Bücher, das haben wir ja nun gelernt, erscheinen sich ja jetzt gravierend irgendwie von der Serie. Ja. Die Frage ist halt aber trotzdem, ob es sich lohnt, die Bücher fertig zu schreiben, wenn irgendwie das Ende jetzt schon jeder kennt dann. Ne? Also muss er natürlich machen, weil er sonst geteert und gefedert wird. Aber ich könnte mich zum Beispiel echt nicht motivieren irgendwie, wenn jeder das Ende meines Hörspiels whatever kennt, dann noch ein Hörspiel zu machen. Ne? Also das ist halt schwierig. Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt noch was kommt oder ob er sich, ja.
Geht mir genauso, aber an seiner Stelle hätte ich auch wahrscheinlich spätestens 2014 alle Bücher schon fertig gehabt, von daher.
Ich glaube, er hat eben wirklich Probleme gehabt, alle Fäden, die er gesponnen hat, vernünftig zu einem Ziel zu bringen. Da sitzt er immer noch dran und schafft es einfach nicht. Und deswegen fand ich es auch ein bisschen affig, von den anderen Schreibern zu erwarten, dass sie das auf einmal perfekt hinkriegen, ohne irgendwelche Logiklücken reinzuschreiben. Ja, kannst du auch nicht.
Gut, ihr Lieben, dann danke, dass ihr heute da wart. Mir macht es immer sehr viel Spaß, über meine Lieblingsserie zu sprechen. Geht euch wahrscheinlich auch so. Ansonsten, liebe Community, wenn ihr noch irgendwelche Ergänzungen habt oder wir mal wieder überhaupt keine Ahnung hatten und ihr alles anders seht oder so, schreibt eure Kommentare dazu bei uns gerne in die Comments und wir diskutieren dann fleißig mit. Und ja, nee, ich sag jetzt nichts. Danke und wir wiederholen sowas bestimmt mal wieder. Und danke bei Janosch und Georg. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Und Sonntag ist wieder ein normaler Podcast. Da lamentiere ich dann wieder über andere Themen. Bis dahin, ich bin euer Sivinio. Macht's gut. Ciao, ciao.